und jetzt immer noch nicht, vor allem nicht in der Auflistung derer, die daran teilgenommen haben oder haben sollen. Und Erik Ahrens ist im Prinzip auch dazu das Stichwort. Was mir übrigens jetzt gerade aufgefallen ist, nach seinem sehr unangenehmen Schmatz-Intro, ist die Art und Weise, wie er vorträgt und spricht, sehr angenehm zu hören, finde ich. Und also da merkt man schon einfach, dass der Typ halt, ich weiß nicht, wie alt er sein wird, so alt wie wir beide wahrscheinlich irgendwie zusammen, schon viel Erfahrung in dem Bereich hat. Was es wiederum durchaus angenehm zuzuhören macht, wenn man den Inhalt ausblenden kann.
Und trotzdem liest er doch vom Teleprompter ab.
Genau, das kommt ja dazu. Ja, ist jetzt kein, also Theater, also aber abgelesenes Theater. Wobei ja ein Kernpunkt, das ist ja das gleiche wie beim Schauspiel selbst, auch Schauspieler müssen ja ihre Texte auswendig lernen. Der Vorteil beim Schauspieler ist, er kann halt immer wieder von vorne anfangen und nimmt ja auch in der Regel kurze Sequenzen auf und nicht, und Schauspiel geht ja auch unter Umständen mal eine Stunde oder länger am Stück. Mhm. Und auch dann müssen ja die Darsteller ihren Text tatsächlich komplett auswendig lernen, von Anfang bis Ende. Ist bei ihm jetzt hier nicht der Fall. Erik Ahrens, viele werden ihn wahrscheinlich nicht kennen da draußen. Allerdings wurde er kürzlich einem größeren Publikum als Persona zugänglich gemacht. Und zwar im Podcast von Benjamin oder Ben Bernd mit seinem Ungeskripte Podcast. Mhm. Und er hat im Vorfeld, hat er auf Instagram, glaube ich, war das auch, ein Kurzvideo geteilt, in dem er davon gesprochen hat, dass er einen Gast hätte, mit dem er schon einen Podcast aufgenommen hat, der seiner Meinung nach zu kontrovers war. Er hat das so angekündigt, der hat mit einem echten Neonazi gesprochen, so sein mehr oder weniger O-Ton. Und er hat sich dann aber dagegen entschieden, das zu veröffentlichen. Daraufhin hat er so viel Feedback bekommen aus seiner eigenen Community, dass er das doch trotzdem bitte veröffentlichen möge, dieses Gespräch, dass er das getan hat. Ich habe ihm einfach nur, weil wir uns ganz selten mal austauschen, immer mal wieder so Vorschläge geschickt, das, was auch 500.000 andere machen, so, wäre das nicht mal ein interessanter Gast oder das nicht ein interessanter Gast? Und ich habe schon ein, zwei Mal dann die Rückmeldung bekommen, nee, derjenige ist zu kontrovers. Und ich schwöre, keiner von den Leuten, die ich vorgeschlagen habe für einen potenziellen Podcast bei ihm, war auch nur im Ansatz so kontrovers wie Erik Ahrens. Also, dass er sich mit ihm hinsetzt und mit ihm spricht, das hätte ich wirklich nicht gedacht. Zu dem Zeitpunkt, als man noch mit ihm gesprochen hat, war noch rechts. Da war er noch quasi Team Rassenfrage. Er hat, ich glaube, kurz davor oder irgendwann in dem Zeitraum noch gesagt, sowas wie, er will der neue Hitler werden und so. Also, er hat schon wirklich Sachen rausgehauen, die ziemlich übel waren. Das war der Titel zu dem YouTube-Video, ist er zu gefährlich? Verbotene Folge, selbst für Nazis zu rechts. Erik Ahrens, mittlerweile fast 900.000 Aufrufe für ein vierstündiges Gespräch mit ihm. Also extreme Reichweite durch diesen Beitrag. Aber wir kommen, jetzt kommen wir zu dem Teil, um den es geht, weshalb Korrektiv das Ganze nochmal ein bisschen aufgewärmt hat. Sie haben jetzt quasi einen neuen Kronzeugen gefunden. Und bei dem ging es unter anderem darum, dass Ahrens eine eidesstattliche Versicherung unterzeichnet hat. Und das für all jene, die jetzt nicht so tief drin sind im Thema, gerade im Thema Recht, was das angeht, für die klingt das ja schon mal krass, weil eidesstattliche Versicherung heißt ja, ich gebe das ab und wenn ich dagegen verstoße, also wenn ich die Unwahrheit sage, so ein bisschen wie in den USA oder auch in Deutschland, kann man unter Eid aussagen oder dazu verpflichtet werden, unter Eid auszusagen als Zeuge beispielsweise vor Gericht, macht man sich strafbar, wenn man die Unwahrheit sagt, beziehungsweise wenn es dann halt eben rauskommt. So, natürlich kannst du lügen, wenn es keiner erfährt, macht das nichts, aber potenziell macht sich damit strafbar. Am 12. August unterzeichnete Erik Ahrens eben eine solche eidesstattliche Versicherung zum Potsdamer Treffen vom 25. November 2023. Diese Versicherung mit 5 Seiten ist auch auf der Seite von Korrektiv in dem Artikel einsehbar, kann sich jeder durchlesen. Er erklärt schriftlich und ganz wichtig jetzt der Teil vom Notar beurkundet, das in Potsdam vorgestellte Remigrationskonzept laufe auf ethnische Säuberung bzw. Vertreibungen auch von deutschen Staatsbürgern hinaus, freiwillig oder unfreiwillig. Also er sagt, das Konzept laufe darauf hinaus, was ja in sich genommen keine Tatsachenbehauptung, sondern eine Meinungsäußerung ist. Also selbst das, was er beurkundet, ist seine eigene Meinung. Die Tatsache, dass er es vor einem Notar, aber nicht vor einem Gericht beurkundet, betrifft diesen Paragraphen 156 im Strafgesetzbuch, falsche Versicherung an Eidesstatt. Wer von einer zur Abnahme einer Versicherung an Eidesstatt zuständigen Behörde eine solche Versicherung falsch abgibt oder unter Berufung auf eine solche Versicherung falsch aussagt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Das schreibt auch korrektiv hier in dieser Zeile, wer in einer eidesstattlichen Versicherung die Unwahrheit sagt, kann sich strafbar machen. Wenn man jetzt diese beiden Aussagen, also das Korrektiv schreibt, man kann sich strafbar machen und dass Erik Ahrens eine eidesstattliche Versicherung abgegeben hat, könnte ja nun meinen, dass Ahrens sich strafbar machen könnte. So, jetzt haben wir aber gerade festgestellt, dass was er sagt, was er versichert hat, ist eine Meinung. Das kann man, ist kein Fakt, den er darstellt. Zu behaupten oder zu erklären, es würde etwas darauf hinauslaufen, ist Schlussfolgerung, der trifft, ist eine Meinung. Und das Zweite, damit hat Korrektiv recht, dass man sich damit strafbar machen kann. Das Problem ist, dass man diese Versicherung vor einem Notar, nicht vor einem Gericht abgegeben hat. Jetzt wollte ich von ChatGPT wissen, was ist denn in diesem Paragraph 156 mit einer zuständigen Behörde gemeint? Darunter fallen Gerichte, Notare, Amtsgerichte, Vollstreckungsgerichte und diverse Verwaltungsbehörden, wichtig immer, sofern oder soweit ein Gesetz das Ganze eben vorsieht. So, das hier ist diese eidesstattliche Versicherung, die auf der Seite einzusehen ist, kann man sich durchlesen, ich würde es nicht empfehlen. In dieser eidesstattlichen Versicherung selbst schreibt der Notar. Der Notar belehrte den Entschiedenen darüber, dass eine gegenüber einer zuständigen Behörde im Sinne § 156, 161 Strafgesetzbuch vorsätzlich oder fahrlässig abgegebene falsche Versicherung an Eidesstatt strafbar ist. Der Notar selbst ist nicht zuständige Behörde im Sinne dieser Vorschrift. Also im Prinzip steht da, hätten sie sich sparen können, weil das hier hat quasi gar keinen Wert. Wofür man ihn maximal jetzt drankriegen könnte, wenn rauskommt, dass er da irgendwie gelogen hat, was bei seiner Meinungsäußerung wiederum nicht nachgewiesen werden kann, dass er vielleicht Urkundenfälschung begangen hat. Aber definitiv hat er sich nicht strafbar gemacht, so wie Korrektiv das ja in diesem Beitrag insinuiert, wenn sie eben schreiben, er hat die abgegeben, er könnte sich damit strafbar machen. Notare können tatsächlich auch eidesstattliche Versicherungen sich darum kümmern oder dafür zuständig sein, beispielsweise beim Grundbuch, Register oder Erbrecht. Das betrifft aber diesen Fall leider nicht. Jetzt wissen wir, also ist natürlich relativ eindeutig, warum man das eben getan hat, mit dieser eidesstattlichen Versicherung vor einem Notar, die man auch noch abgedruckt hat. Und Erik Ahrens als neuen Kronzeugen wollte man diese Suppe ein drittes Mal aufwärmen. Hast du, bevor ich dir gesagt habe, worüber wir heute in der Sendung unter anderem sprechen, irgendetwas davon mitbekommen, von diesem dritten Teil, dass es nochmal da überhaupt stattfinden soll?
Welcher dritte Teil? Oder was meinst du?
Nee, das Korrektiv, das quasi nochmal hier nochmal ein großes Ding gebracht hat. Ach so, hast du das vorher mitbekommen schon?
Vor der Sendung jetzt? Ja, auf X. Genau, also wenn du willst, kann ich auch Erik Ahrens so ein bisschen einordnen.
Gerne.
Wenn du kurz zurückgehen könntest auf den Slide, für die Zuschauer, ich sehe hier nicht immer alles.
Welchen?
Der mit der Erklärung selbst.
Diese?
Genau, richtig, danke. Zum Thema Erik Ahrens. Erik Ahrens wurde ja bekannt als Social Media Manager beziehungsweise als Content Creator von Maximilian Krah.
Ja.
Dem jetzt übrigens vor kurzem die Immunität entzogen wurde. Und Erik Ahrens hat so einen gewissen Geltungsdrang. Er war immer sehr, sehr präsent mit seinen ganzen, ich sag's mal so plakativ, Schädelvermessungsthemen, kann man es zusammenfassen.
Unter anderem.
Er hatte ja auch, ich weiß gar nicht, ob die jetzt noch online ist, eine Homepage, auf der er genau diese Themen besprochen hat, also alles rund um im Grunde genommen diese ganze Rassenlehre und Rassentheorie.
Ja.
Und damit ist er richtig, richtig präsent gewesen und zu einem gewissen Zeitpunkt eben auch von der neuen Rechten oder von der Rechten insgesamt, einschließlich der AfD, gecancelt worden, kann man quasi sagen. Die wollten mit ihm dann auch nichts mehr zu tun haben, weil das auch einfach es deckt sich nicht mit den Werten, es ist einfach insgesamt totaler Bullshit. Aber man hat halt damals gesehen, dass Erik Ahrens eben diese Publicity sehr, sehr wichtig ist.
Mhm.
Und die Publicity hat er verloren. Ihn haben auch ja viele Leute auf X, die einen gewissen Namen haben, blockiert oder blenden seine Antworten aus.
Oh, das könnte ich vielleicht mal machen.
Ja, du kannst deine Antworten ausblenden. Und ja, und dann, ich weiß nicht genau, wann das war mit dieser Regenbogenflagge, vor 2 Monaten, 3 Monaten, als es anfing, da ging es dann irgendwie los mit diesem Thema, hey, das mit den ganzen Rechten, das war alles nur ein Gag, und dann diese OnlyFans-Geschichte, die du ja vorhin angerissen hast.
Ja.
Und jetzt auf einmal tut er so, als wäre er quasi ein Linker gewesen, der jetzt irgendwie, der war jetzt in der Rechten, aber in der Rechten war er auch immer bewusst quasi anti-rechts und wollte einfach nur infiltrieren und die Informationen rausziehen, um dann zu leaken. Es gibt auch ein YouTube-Video, wenn es noch online ist, da hat er wirklich Insider-Sachen in die Öffentlichkeit getragen. Und zum Thema Martin Sellner hatte er erst kürzlich irgendwas besprochen, hier IB und Homosexualität. Und eigentlich ist ja auch so ein Sellner, Familie ist fake, alles ist fake. Also sprich, Erik Ahrens ist auf jeden Fall rachesüchtig, mindestens. Und das andere ist, es ist unklar, inwiefern er überhaupt psychisch noch stabil ist. Es ist insgesamt unklar, wovon er lebt, was
Einer der interessantesten Punkte, was ich mal festgestellt habe, war an einem Punkt, dass eine Adresse von ihm in Österreich irgendeine Anschrift sich gedeckt hat mit der Anschrift einer Behörde in Österreich. Und ich lange Zeit der Überzeugung war, dass der Typ, also das hat mal jemand so ähnlich geschrieben, ich glaube, das hat auch Brotkopf dieses Zitat verwendet, das Zitat gibt es in Bezug auf Krah und auf Ahrens, dass wenn der Verfassungsschutz sich jemanden ausdenken müsste, die wären nicht so kreativ, quasi einen Ahrens, ne, oder man müsste sich den quasi erst ausdenken für den VS. Und war ich lange Zeit der Überzeugung. Dann habe ich mit jemandem Kontakt, der ganz festen Überzeugung ist, dass es nicht der Fall ist. Letztlich 100% weiß es ziemlich sicher nur Erik. Vielleicht Erik nicht mal selbst, wenn ich ehrlich bin, so wie er sich mittlerweile geäußert hat.
Ja.
Aber
es ist ein guter Punkt, um das abzuschließen. Was mir auch auffällt in dieser Korrektivgeschichte, als jetzt im letzten Teil quasi, ich habe den Eindruck, dass er da wie so benutzt wird.
Mhm.
Und da ist auch die große Frage, inwiefern er sich dessen überhaupt bewusst ist, inwiefern er irgendwie wieder diese Publicity möchte und welches Publikum er überhaupt will. Und deshalb, um jetzt das abzuschließen, es ist ihm, glaube ich, egal, ob er da in irgendeiner Erklärung, in einer eidesstaatlichen Erklärung lügt.
Ziemlich sicher.
Ich glaube, er denkt auch, der kommt schon irgendwie drum herum. Bisher hat es ja auch irgendwie immer geklappt. Und deshalb ist es egal, dass er es ist ihm egal, was er da irgendwie wie unterschreibt. Hauptsache, er bekommt Aufmerksamkeit und das ist es.
Ich hätte noch eine Suggestivfrage zum Ende. Was glaubst du, wie clever war es von Korrektiv, sich jetzt auf Erik Ahrens zu stützen und ihn herzunehmen als den Kronzeugen, der ihnen all das belegen soll, und in weiser Voraussicht haben sie ja diese ganzen Infos, die du ja gerade geteilt hast und die auch öffentlich einsehbar sind oder dem Cicero-Artikel zu finden sind, über Erik Ahrens haben sie das natürlich weggelassen, weil damit würden sie ja ihren Kronzeugen diskreditieren. Aber was glaubst du, wie clever war es, ihn jetzt dafür herzunehmen?
Ja, so ist die Frage nicht so clever. Allerdings aus unserer Sicht, es ist für mich nicht ganz ersichtlich, wie Menschen, die jetzt nicht in dieser ganzen X-Blase unterwegs sind, die jetzt auch keine Ahnung von der Rechten haben, es ist nicht klar, wie sie darauf schauen, weil da muss man wirklich auch sagen, sie sehen dann so einen Erik Ahrens.
Du meinst, ob die sich dann davon überzeugen lassen?
Beziehungsweise sie werden das alles, was ich gerade eingeordnet habe, nicht wirklich wissen.
Oder wissen wollen.
Für sie ist dann einfach Erik Ahrens einfach ein junger Mann, der jetzt quasi irgendwie irgendwie die Wahrheit in die Welt tragen möchte. Das muss man auch beachten. Und das weiß ich aber nicht, inwiefern das überhaupt für den Normie oder für den Mainstream oder auch für den linken Konsumenten interessant ist. Was ich auch noch gehört habe oder gelesen habe auf X, Erik Ahrens soll mit einer Frau aus Korrektiv zusammen sein.
Das weiß ich nicht.
Aber das kann ich mir am besten Willen nicht vorstellen. Ich meine sogar, er hatte das selber gesagt. Aber
möglich, vorstellen könnte ich es mir, theoretisch.
Echt? Nee.
Ja, doch, prinzipiell alles. Bei Krah weiß ich auch nicht mehr, wie sich das entwickelt. Aber das zu Korrektiv. Jetzt haben sie quasi hier ihre Bühne gehabt. Und ich glaube, also ich fand es so ein bisschen Also es wäre wahrscheinlich zu schade gewesen, es gar nicht mit zu erwähnen, zumal sie ja gerade bezogen auf diese eidesstattliche Versicherung und wie gesagt, ich habe den Artikel zum Großteil gelesen, dieses ganze Theaterding mir jetzt nicht angeguckt, aber auch da werden ziemlich viele Aussagen sein, die sich wahrscheinlich im Rahmen der Kunstfreiheit nicht angreifen lassen, vor allem rechtlich nicht. Aber das war mir wichtig, irgendwie darauf einzugehen, zu sagen, okay, das will ich dann doch nicht einfach so stehen lassen. Mhm. Und vor allem halt eben nochmal, um nochmal denjenigen zu zeigen, die es vielleicht nicht wussten. Ich könnte mir sogar eher vorstellen, dass es hier noch Leute gibt, die von Erik Arends wussten, aber nicht, dass Korrektiv das Ganze ein drittes Mal insgesamt thematisch aufgewärmt hat. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen. Ganz wichtig, der Hinweis, auch diese Live-Sendung, den Livestream auf YouTube auch bewerten. Wichtig. Und gerne auch den Beitrag, auch wenn die Sendung, wenn das Live jetzt hier zu Ende ist, gerne mit euren Freunden, Bekannten teilen. Und ja, gerne den Kanal abonnieren, wenn ihr in Zukunft hier keine weiteren Videos und Beiträge verpassen möchtet. Nochmal der Hinweis, Montag bis Donnerstag ab 16 Uhr hier live für immer etwa 2 Stunden, ein bisschen plus minus. Entweder sitze ich alleine oder mit wechselnden Gästen, manchmal auch zugeschaltet aus der Ferne. Zuletzt auch zum Thema Irina Zarutzka, beispielsweise Martin Sellner. Und je größer das ganze Projekt hier wird, je mehr Reichweite, desto mehr interessante und spannende Gäste, die dann unter anderem aus der Hauptstadt, beispielsweise aus Berlin, anreisen und dann auch gerne wiederkommen. Ich sage tschüss und bis zum nächsten Mal und macht's gut.
Ciao, ciao.